Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht in 1. Timotheus Kapitel 2. Der Apostel Paulus schreibt: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Danke, Herr Jesus, für dein Wort. Danke, dass du unser Erlöser bist. Und nun gib du auch das rechte Hören auf dich und dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, dieses Bild hat meine Tochter gemalt. Sie hat es mir an vorletzten Weihnachten geschenkt. Und seitdem hängt es in meinem Arbeitszimmer über meiner Andachtsecke. Die betenden Hände von Dürer. Es könnten meine Hände sein, es könnten auch ihre Hände sein, es könnten die Hände sein von jemand, der in Not und Angst ist. Es könnten auch die Hände von jemand sein, der voller Glück und Dankbarkeit ist. Es sind betende Hände. Das Gebet hat verschiedene Motive. Es kann aus Angst und Not, aber auch aus Freude und Dank geschehen. Das Gebet hat auch verschiedene äußere Formen. Wir sind gewohnt, so zu beten, mit gefalteten Händen. Auch diese äußere Haltung hat schon ihre Bedeutung. Und sie will sagen, wenn ich meine Hände falte, lege ich alles andere aus der Hand. Das Handy, die Maus am Computer, den Stift, was ich auch mache, ich lege es aus der Hand und leg's in Gottes Hand. Ich falte meine Hände in dem Bewusstsein, jetzt ist etwas anderes dran. Nicht mehr mein Tun, sondern dein Tun, Herr. Nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille. Mein Tun, meine Arbeit muss jetzt ruhen. Ich richte mich aus auf dich, Gott. Will dir begegnen, mit dir reden. Ich schütte mein Herz aus bei dir, sage dir, was mich beschäftigt. Und dabei kommt unsere Seele zur Ruhe. Das kann geschehen in dieser Gebetshaltung der gefalteten Hände. Es gibt aber auch noch andere Gebetshaltungen, zum Beispiel die erhobenen Hände. Ich drücke damit aus, ich strecke mich aus nach dir, Gott. Ich lobe dich, ich preise dich, ich gebe dir die Ehre. Die erhobenen Hände sind auch offene Hände. Sie wollen empfangen. Sie wollen sagen, mein Herz ist offen für dich, Herr. Ich will empfangen, was du mir gibst. Deine Liebe, dein Geist, deine Kraft. Ich bin ganz da für dich, beschenke du mich. Das können wir ausdrücken mit der Haltung der erhobenen und ausgestreckten Hände. Es gibt noch eine andere Gebetshaltung, und zwar diese. Meine Hände sind wie eine leere Schale. Ich will damit sagen, Herr, ich bin ein leeres Gefäß. Aber ich bin ein Gefäß für dich. Leer, aber ich komme zu dir und bitte, fülle du mich. Reinige du mich. Nimm weg von mir, was nicht taugt vor dir. Füll mich mit dir, mit deinem Geist, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft. Vor einigen Wochen lag ich im Krankenhaus und da hat man viel Zeit zum Beten, auch in der Nacht. Manchmal lag ich da so, mit der offenen Hand. Einfach mit der Bitte, Herr, füll du mich, ich bin schwach. Gib mir dich selber, deine Kraft, deine Liebe, deine Hilfe. Unser Gebet kann stumm sein, ohne laute Worte, ein Reden des Herzens. Unser Gebet können aber auch Worte sein, laut oder leise. Unser Gebet kann sogar ein Schreien sein, ein Seufzen und Weinen, sodass stille Tränen fließen, die die Last unserer Seele abspülen. Unser Gebet kann aber auch stehend geschehen, wie hier in der Kirche. Wir erheben uns hier in der Kirche zum Gebet. Warum? Weil die stehende Haltung Ausdruck der Ehrfurcht und des Respektes ist vor Gott. Unser Gebet kann aber auch sitzend geschehen, zu Hause, im Kreis der Familie, im Wartezimmer, beim Arzt, in der Schule, bei der Klassenarbeit. Und vor allen Dingen, das Gebet kann auch kniend geschehen. Eine ganz besondere Haltung der Anbetung, der Beugung. Paulus hat so gebetet, er sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater. Wir sehen, das Gebet hat vielerlei äußere Formen, aber allen ist dies eine gleich, was auch Albrecht Dürer mit seinem Gebetsform ausdrücken wollte. Allen Gebeten, Gebetsformen ist dies eine gleich. Sie sind Ausrichtung nach oben. So wie diese Hände diagonal sich ausrichten nach oben und damit zu Gott. So ist jedes Gebet, egal in welcher Gebetshaltung es geschieht, Ausrichtung nach oben und Ausrichtung zu Gott. Der heutige Sonntag hat den lateinischen Namen Rogate, auf Deutsch betet. Wir werden damit aufgefordert zum Gebet und auch der Predigttext ist eine Aufforderung. Paulus bittet darum, nicht nachzulassen im Gebet. Und schon Jesus gab seinen Jüngern diese Ermahnung und diesen kurzen und prägnanten Satz mit: Wachet und betet. Das sagt er seinen Jüngern. Wachet und betet. Das ist die vornehmste Aufgabe seiner Jünger. Und das gehört zum Glauben. Unser Gebet gehört zum Glauben wie das Atmen zum Leben. Wach sollen wir bleiben. Nicht einschlafen. Nicht nachlassen im Gebet, ihr Lieben, das ist nicht einfach. Und nicht umsonst hat Jesus gesagt, wachet und betet. Denn die Gefahr ist, einzuschlafen. Die Gefahr besteht, nachzulassen. Wenn man um sich herum so viel anderes erlebt. Wir leben in einer Welt, die immer mehr uns einlullt. Eine Welt, die uns immer mehr mit Verlockungen, Angeboten überhäuft. Eine Welt, die uns die Zeit nimmt, die Kraft nimmt, die Freudigkeit zum Gebet wegnimmt. Aber Jesus sagt, er wusste es darum. Wachet und betet. Und auch Paulus ermutigt uns dazu, nicht nachzulassen im Gebet. Ihr Lieben, was geschieht im Himmel? Jesaja hat hineingeschaut. Heilig, heilig, heilig. Das ist im Himmel. Die ganze himmlische Welt betet. Alle Engel loben, preisen, dienen Gott. Und auf Erden? Wie im Himmel, so auf Erden soll es sein. Also, unsere Aufgabe, beten, Gott loben, ihn anrufen, ihm die Ehre geben. Das ist unser Dienst. Gott, den Allmächtigen, von dem wir leben, uns zu ihm wenden und ihm Danke sagen. Ihm die Ehre geben und in der Gemeinschaft mit ihm leben durch das Gebet. Und sehen Sie, ihr Lieben, wir haben selber einen Nutzen davon. Beobachten wir uns. Wie geht es Ihnen nach 3 Stunden Fernsehen? Der deutsche Bürger durchschnittlich sitzt 3 Stunden am Tag vor dem Bildschirm. Wie geht es Ihnen nach 3 Stunden Fernsehen? Wie geht es Ihnen nach 2 Stunden Zeitung lesen? Wir sind überhäuft, überlastet mit Dingen, über die wir uns aufregen und Dinge, die unsere Seele unruhig machen und umtreiben. Und dann schauen Sie sich an, wenn Sie die Bibel nehmen und nicht denken, ah, das ist verlorene Zeit. Nein, die Bibel nehmen und darin lesen und dann darüber beten. Vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, eine Stunde. Meine Erfahrung ist die, es kommt Ruhe auf. Es kommt Hoffnung auf. Es kommt auch Freude auf. Freude an Gott. Freude an seinem Wort. Freude, dass er am Wirken ist. Und dass es auf ihn ankommt. Dass er hilft. Dass er da ist. Für uns da ist. Erinnern Sie sich an die Schriftlesung. Da war Hanna. Ihre Seele war betrübt. Sie hatte großen Kummer. Was macht sie? Sie geht in den Tempel und betet. Und da weint sie und schüttet ihr Herz aus vor Gott. Und so betet sie zu ihm. Und als sie aufstand, da heißt es, sie ging ihres Weges, aß und sah nicht mehr so traurig drein. Wir haben was davon, selber. Vom Gebet. Unsere Seele bekommt Kraft und Trost. Gott hat bei der Hanna ihr Gebet erhört und das machte sie froh und gab ihr wieder Mut. Ihr Lieben, es sind kostbare Stunden, die wir verbringen dürfen im Gebet. Und denken Sie nicht, es sei verlorene Zeit. Im Gegenteil. Und schauen wir hinein ins Alte Testament. Wie viel lesen wir da vom Gebet? Die Psalmen sind eine ganz große Gebetssammlung. Und wenn wir selber vielleicht nicht wissen, was oder wie wir beten, sondern schlagen Sie die Psalmen auf und lesen Sie einen Psalm. Es ist manchmal wie aus dem Herzen gesprochen, was da steht an Gebeten. Wie gesagt, vor einigen Wochen war ich im Krankenhaus. In der Nacht nach der OP konnte ich lange nicht einschlafen. Und wenn man da so wach liegt, Stunde um Stunde, da wird die Zeit lang. Ich wollte beten, aber ich fand keine Ruhe. Die Gedanken wichen ständig ab. Dann waren noch die Schmerzen und auch die unbequeme Lage in dem fremden Bett. Ich konnte nicht einschlafen. Da dachte ich, machst du das, was manchmal sagt, Schafe zählen. Dann habe ich angefangen zu zählen. 1, 2, immer mehr, kam ich auf 1300. Dann habe ich gedacht, das bringt auch nichts. Bin immer noch wach. Bringt nichts. Ich versuche es nochmal mit einem Gebet. Und dann nahm ich mir in Gedanken den Psalm 103 vor. Kennen Sie wahrscheinlich. Und ganz langsam, Wort für Wort, Satz für Satz, nachdenkend, betete ich die ersten 5 Verse aus diesem Psalm. Lobe den Herrn, meine Seele. Jetzt im Krankenhaus, hast du Zeit. Lobe den Herrn. Wer ist denn der Herr? Der Allmächtige, mein Vater im Himmel, der mich kennt, der weiß, wie es jetzt um mich steht, der meine Unruhe sieht, der da ist. Lobe den Herrn, meine Seele. Was ist denn meine Seele? Denke ich manchmal an meine Seele, dass es ihr gut geht? Meine Seele sind meine Gedanken, meine Gefühle. Lobe den Herrn, meine Seele. Streck dich aus nach ihm jetzt. Und was in mir ist, lobe seinen heiligen Namen. Was ist jetzt in mir? Angst und Schmerz und Sorgen. Das soll sich wenden, um 180 Grad drehen. Loben, danken, anbeten. Ihm danken für das, was er tut und gibt. Was gibt er? Was tut er? Eigentlich alles. Deswegen, ihn loben. Alles Gute, alles Schwere, was in mir ist, ihn loben. Alle Angst, alle Sorgen, ihn loben. Nichts soll und nichts darf mich von Gott trennen jetzt. Er ist nahe. So bete ich die ersten 5 Verse aus diesem Psalm. Ich weiß nicht, wie lange es ging, eine halbe Stunde oder eine Stunde. Am nächsten Morgen merkte ich, ich bin ruhig geworden, bin eingeschlafen. Rogate betet. Das Gebet, ihr Lieben, hat eine große Verheißung. Denken wir nicht zu gering davon. Im Wochenspruch haben wir es gehört. Gott hört unser Gebet, verwirft es nicht, wendet seine Güte nicht von uns. In Freude und Leid, mit allen Anliegen dürfen wir uns an ihn wenden. Und deswegen das persönliche Gebet. Im Predigttext nennt Paulus auch noch eine andere Form des Gebets, das Gebet für andere, die Fürbitte. Er schreibt, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Für alle Menschen sollen wir eintreten vor Gott im Gebet. Für alle. Das kann in unserer nächsten Umgebung beginnen. Für die Kinder. Ich habe eine Mutter gehabt, die viel gebetet hat für mich. Und das war mir oft ein großer Trost. Ich war 8 Jahre in der Volksschule, bin dann hinterher auf ein Aufbaugymnasium gegangen, in einem Internat, weg von zu Hause, oft allein, manchmal nicht einfach. Die Klassenarbeiten oft schwer. Jede Woche gab es mindestens an einem Tag eine Arbeit. Ich habe dann am Sonntag meiner Mutter immer geschrieben, wie es mir geht, und geschrieben, an dem und dem Tag, zu dieser Stunde, kommt die und die Arbeit. Und wenn ich dann in die Arbeit gegangen bin, wusste ich, meine Mutter zu Hause betet. Vielleicht in der Scheune liegt sie auf den Knien. Vielleicht im Schlafzimmer oder in der Hütte, wo sie ihre Wäsche aufhängt. Sie betet. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft hätte, das Abitur, wenn ich meine Mutter gewesen wäre und ständig für mich gebetet hat. Gebet für die Kinder. Beten auch sie für ihre Kinder. Sie brauchen es und sie werden es erfahren. Beten sie für ihre Schwiegerkinder. Beten sie für ihre Enkel. Beten sie für Menschen aus ihrem Bekanntenkreis. Da, wo sie merken, da ist jemand krank, da ist jemand einsam. Beten sie für die Jugend, für die Heranwachsenden. Und ich musste auch denken bei der Vorbereitung, es gilt auch für jeden beten. Auch zum Beispiel jetzt für die vielen Flüchtlinge, die unser Land kommen. Für die Muslime. Für alle Menschen, sagt Paulus. Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung. Für alle. Warum für alle? Paulus schreibt es, er sagt, weil Gott will, das ist sein Wille, weil Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und wie soll ihnen geholfen werden? Nicht mit Geld, nicht mit Wohlstand. Es soll ihnen geholfen werden, indem sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das will Gott. Auf das kommt es an. Dass wir und die Menschen um uns her und die Menschen, die uns am Herzen liegen, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und was ist die Wahrheit? Paulus sagt, die Wahrheit ist die, ganz kurz gesagt, es gibt einen Gott. Und dieser eine Gott ist der Heiland. Das heißt, er ist der, der Heil macht, der rettet, der erlöst. Das ist Gott. Und das will er an jedem Menschen tun. Heilen, retten, erlösen. Heilen will er nicht nur unseren Leib. Er will unsere Seele heilen. Alle Mängel, alle Fehler, alles Verkehrte an uns und in uns will er ausräumen. Warum? Weil unser Leben nicht nur die Perspektive hat, gut in die Rente kommen, 80 Jahre und dann sind wir weg. Nein. Unser Leben hat eine ganz größere Perspektive. Nach der Rente und nach dem Lebensende hier geht es weiter. Und damit es dann dort weitergeht, wo Leben ist, wo ewiges Leben ist, wo Freude und Frieden ist, Leben im Haus Gottes für immer, weil Gott uns bei sich haben will, weil das so ist, deswegen beten. Darum bitten, Herr, nimm alles Verkehrte an uns und an den Menschen um uns her weg. Gib überhaupt das Einsehen, was verkehrt ist an uns. Und dann das, was uns nehmen lassen von dir. Uns neu machen lassen von dir. Vor kurzem sagte jemand zu mir, es geht mir eigentlich gut, aber trotzdem fehlt mir etwas. Ich bin so unruhig, stehe ständig unter Stress. Ich will alles recht machen und kann es doch nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ihr Lieben, ich denke, so geht es eigentlich allen Menschen. Es fehlt uns etwas. Wir jagen hinter etwas her und wissen nicht, was es ist. Was ist es aber? Ich denke, es ist eigentlich Gott. So unverständlich vielleicht es klingt. Die Unruhe der Welt ist eigentlich die Sehnsucht nach Gott. In einem Psalmvers heißt es, meine Seele dürstet manchmal nach Vergnügen, nach Erlebnis, nach Events. Nein, es heißt da, meine Seele dürstet nach dir, Gott. Denn auf ihn hin sind wir geschaffen. Er ist dieser eine Gott, der Schöpfer und die Quelle des Lebens. Ohne ihn bleibt unser Leben leer, egal wie viel Wohlstand, wie viel Abwechslung wir haben. Der Kirchenvater Augustin führte in seiner Jugend ein sehr ausschweifendes Leben. Er war bei den großen Festen der damaligen High Society mit dabei, feierte die Partys mit und genoss das Leben in vollen Zügen. Aber er blieb innerlich leer. Trotz allem. Innerlich leer. Und dann kommt er als junger Mann zum Glauben. Auch durch die Gebete seiner Mutter. Er kommt zum Glauben und sagt später von sich, unruhig war meine Seele, bis sie Ruhe fand in dir, Gott. Da bei Gott, da finden wir Ruhe. Da finden wir Frieden, da finden wir Erfüllung unseres Lebens, das, was wir suchen. Er will uns dazu helfen, er will uns heilen. Wie macht er das? Er sandte dazu Jesus, seinen Sohn. Und Jesus wurde Mensch. Er wurde der Mittler zwischen Gott und uns. Da in die Mitte, da tritt er. Er verbindet uns mit Gott. Er schafft diese Verbindung, die wir von Natur aus nicht haben. Er schafft diese Verbindung, die notwendig ist, dass wir einmal ein ewiges Leben haben. Jesus schafft diese Verbindung. Er hat sich selber hingegeben für alle zur Erlösung, für alle. In ihm ist der Friede, das Leben, das wahre Leben, die Erfüllung für jeden Menschen. Durch ihn finden wir das, was uns fehlt. Sein Leib, sein Blut hat er hingegeben, damit wir durch ihn Erlösung finden. Erlösung bedeutet, frei werden von Schuld und Sünde, frei werden von dem, was uns nach unten zieht. Ja, frei werden sogar von der Macht des Todes. Frei werden von allem, was uns von Gott trennt, damit unser Leben schon hier einmal eingeht in die Gemeinschaft mit Gott. Damit wir schon jetzt hier durchs Gebet einen freien Zugang haben zum Thron Gottes und ihm sagen können, was uns beschäftigt und von ihm empfangen dürfen Barmherzigkeit und Gnade und Hilfe. Zu ihm, zu der Quelle des Lebens dürfen wir kommen und durch ihn, durch Jesus, dürfen wir Kinder des himmlischen Vaters werden. Erben, ewige Erben, für die er sorgt, die er liebt. Und das sollen nun alle Menschen erfahren, so will es Gott. Was für eine Perspektive. Wenn sie jetzt rausgehen nach Meidelstetten, die vielen Leute. Oder drüben in Bernloch im Festzelt, die vielen Leute. Oder morgen, wenn sie im Bus zur Arbeit fahren, die vielen Leute. Gott will, dass alle gerettet werden. Gott will, dass alle von ihm hören, dass alle ihn finden. Denn er hat sie ja geschaffen.
Und ohne ihn sind sie verloren. Und er will nicht, dass sie verloren sind.
Er will retten. Rogate, betet, bedeutet deswegen für uns, dass wir für die Menschen um uns her einstehen. Für die Kinder, für die Enkel, für Verwandte, Bekannte, Alte, Junge oder auch für die Flüchtlinge, die jetzt unter uns sind und die ganz anderen Glauben haben. Allen soll geholfen werden. Alle sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Für alle hat sich Jesus hingegeben, um sie zu erlösen. Das soll den Menschen bekannt werden. Das will Gott. Will Gott? Und wir dürfen ihn darum bitten. Und er freut sich, wenn wir dies tun. Er hat Wohlgefallen daran. In der Fürbitte spricht Paulus aber nun noch eine andere Personengruppe an, für die wir beten sollen. Und zwar, er sagt, für die Könige und für alle Obrigkeit. Gerade auch sie sollen von Gott wissen und gerade auch für sie sollen wir vor Gott einstehen. Warum? Warum? Weil über jeder Obrigkeit, über jeder Regierung, sei es hier im Dorf, sei es in unserem Land, sei es in unserem Staat, sei es auf der Welt, in jedem Land, über jeder Obrigkeit steht Gott. Denn er ist der Herr aller Herren, der seinen Thron hat und über alles regiert. Und er will nun, dass die Menschen hier auf der Erde sich nach ihm richten, nach seinem Willen. Er will, dass die Herren, die jetzt regieren in dieser Welt, ihre Aufgabe wahrnehmen als seinen Auftrag. Und was ist sein Auftrag? Sein Auftrag ist, es soll den Menschen hier auf der Erde gut gehen. Sie sollen ein ruhiges, ein stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das will Gott. Und unsere Regierungen sollen dafür die Voraussetzungen schaffen. Das will Gott. Er will nur das Gute für uns. In Syrien oder auch bei uns. Er will, dass es den Menschen gut geht, denn sie sind ja seine Geschöpfe. Und wir dürfen nun darum bitten. Rogate, betet. Bedeutet deswegen auch, dass wir für unsere Obrigkeit bitten, dass sie sich lenken und leiten lassen von Gott, von dem Herrn, der über ihnen steht und dem sie einmal jeder Regierende und jeder, der ein Amt hat, wird einmal vor Gott zur Rechenschaft gezogen. Der Kommunist Mao Zedong, der an Gott nicht geglaubt hat, soll als seine letzten Worte gesagt haben, nun schicke ich mich an, Rechenschaft zu geben. Auch er. Jeder Politiker. Rechenschaft vor Gott, die kommt einmal. Und deswegen beten für die Obrigkeit. Damit sie erkennt, was will Gott. Und damit sie das tun und Voraussetzungen schaffen, damit das geschehen kann, was Gott will, hier auf der Erde. Darum bitten. Und was für eine große Aufgabe. Wir werden damit hineingenommen in die Weltregierung Gottes, indem wir für unsere Obrigkeit bitten. Wenn es aber nun eine Obrigkeit ist, die nicht nach Gott fragt, sogar gegen seinen Willen handelt, auch da gilt, beten. Und wie beten? Ich bin erstaunt, wie da gebetet wird in der Bibel. in den Psalmen, wo gebetet wird für Obrigkeiten, die nicht nach Gott fragen. Für Zustände im Lande, die gottlos sind. Da betet der Psalmist und sagt, wach auf, Herr, steh auf. Gott, erhebe deine Hand, wehre dem gottlosen Treiben. Tritt heraus aus der Verborgenheit, zeige deine Macht. Gib, dass Menschen Buße tun und umkehren zu dir. Denn nur bei dir finden wir Frieden. Und nur bei dir, Herr, finden wir, was unserer Seele gut tut. Hilf uns dazu. Amen.